Sie ändern die Verfassung. Sie verbieten Kandidaturen und sie drohen sogar damit, eine ganze Partei zu verbieten. Der Kampf gegen die AfD wird praktisch mit allen Registern geführt. Dabei schrecken Spitzenpolitiker wie die ehemalige SPD-Vorsitzende Saskia Esken auch nicht vor verbalen Entgleisungen zurück.
Ist es demokratisch, eine Partei, die möglicherweise über 30% kommt und in einem Bundesland mit Abstand die stärkste Partei wäre, um jeden Preis von der Regierung fernzuhalten?
Ich will Ihnen sagen, Goebbels hat 1935 eine Rede gehalten über die Dummheit der Demokratie, denn die habe der NSDAP damals alle Mittel an die Hand gegeben, um sie selbst abzuschaffen. Wir werden nicht bereit sein, der AfD die Mittel an die Hand zu geben,
die Demokratie abzuschaffen. Aber vergleichen Sie jetzt die AfD mit Goebbels?
Ja, das ist eine Nazi-Partei.
Finden Sie das nicht maßlos übertrieben?
Nein.
Sagte Saskia Esken vor rund 2 Jahren im ORF. Vor wenigen Tagen gab es aus der SPD dann aber eine doch eher überraschende Stimme. Der ehemalige Ministerpräsident von Schleswig-Holstein forderte ein Ende der Brandmauer. Thorsten Albig schlug vor, die SPD müsse die erste Partei sein, die mit der AfD zusammenarbeitet. Darüber sprechen wir mit Wolfgang Wodak. Er war in 4 Legislaturen Mitglied des Deutschen Bundestags, 3-mal sogar als direkt gewählter Abgeordneter und er war natürlich in der Fraktion der SPD. Herr Wodak, herzlich willkommen.
Ja, herzlich willkommen, Herr Kollege. Ja, vielen Dank für das Interesse.
Ex-SPD-Ministerpräsident Albig fordert Ende der Brandmauer. Wie überrascht waren Sie darüber?
Gar nicht, nee, bin ich nicht. Also in der Politik geht es um Macht und da wird viel gesagt, nicht? Wenn ich an die Grünen denke, so kein Export in Krisengebiete, kein Waffenexport in Krisengebiete und das nach der Wahl sofort 180 Grad gedreht, genau den Gegenkurs. Ich habe so viele Parteiprogramme und so viele Aussagen, wo sich eine Partei dann selber darstellt, ihren Wählern, ihren potenziellen Wählern gegenüber, mitgemacht, auch beim Entwurf und habe hinterher nach den Wahlen habe ich das immer nicht wiedererkannt. Denken Sie nur an diese Geschichte mit dem Mindestlohn damals, als die Linken den Mindestlohn gefordert haben, hat die SPD gesagt, nein, auf keinen Fall, wir würden doch dann den Gewerkschaften, die würden wir entmündigen. Und im nächsten Wahlprogramm war der Mindestlohn eine der wichtigsten Forderungen der SPD. Und dann kam nachher sogar die CDU. Aber der Flügel wollte auch den. Dass, wenn man damit Stimmen kriegt, ja so, Herr Weilbich hat wahrscheinlich gesehen, dass die AfD sehr viele Stimmen kriegt. Und vielleicht ist er auch derjenige, der ausgesucht wurde, um einen Stein ins Wasser zu werfen, um mal zu sehen, wie der wählt.
Okay, also wir haben ja gerade Saskia Esken gehört mit ihrer klaren Ansicht zur AfD. Lars Klingbeil hat die AfD ja auch mal rundheraus als Nazis bezeichnet. Meinen Sie, Thorsten Albig wird jetzt also vorgeschickt, um eine neue Debatte ins Rennen zu bringen?
Das wäre der richtige Mann, wenn man jemanden vorschicken wollte, ja. Doch, das kann ich mir vorstellen, ja. Aber ich glaube, also Frau Esken ist für mich völlig irrelevant, egal was sie macht. Die hat uns ja als Covid-Idioten beschimpft und ist es gewohnt, solche drastischen Ausdrücke zu benutzen. Also das ist für mich disqualifizierend, wenn ein Mensch so mit anderen Menschen umgeht. Und ich denke, dass das, was Herr Albig jetzt macht, natürlich taktisch klug ist. Nur das Problem ist, dass die SPD offenbar der Meinung ist, sie hat keine eigenen Dinge mehr zu bieten. Und wenn ich daran denke, wie sehr die Leute für soziale Gerechtigkeit wären, für mehr Einsatz für diejenigen, die nicht so viel Geld verdienen und für mehr Solidarität auch im Gesundheitssystem, nicht so viel Privatisierung und also diese Einflussnahme von großen Konzernen auf die Politik, die ist so gewaltig. Und wenn man sogar sieht, dass unser Kanzler von BlackRock kommt und dass wichtige Politiker von Goldman Sachs kommen und dass da lauter solche Leute sind, wenn man weiß, dass die in Davos dann so stolz sind, dass sie überall die Kabinette schon besetzt haben mit den Global Young Leaders, dann denke ich, da haben die Leute Sehnsucht eigentlich nach dem, was früher mal Willy Brandt war, nach dem, was die SPD früher mal war.
Das ist ein interessanter Punkt, lassen Sie uns da gleich weitermachen. Aber vorher nochmal zu der Person Thorsten Albig. Ich behaupte, Sie haben da eine falsche Einschätzung. Als ich Anfang der Woche gefragt wurde, wer ist denn Thorsten Albig, da habe ich gesagt, boah, puh, vielleicht SPD, war der nicht Ministerpräsident von Mecklenburg-Vorpommern? Und da war ich schon wirklich weit vorne, dass ich das wusste, dass der immerhin mal Ministerpräsident war. Er war halt einer von Schleswig-Holstein, aber ist der nicht komplett irrelevant? Und warum der sich jetzt in der neuen Osnabrücker Zeitung so geäußert hat, wer weiß.
Ja, okay, aber er wird plötzlich wieder, ist er in aller Munde. Und das ist ja auch was wichtig ist und was viel wert ist für einen Politiker. Denn ich kenne da so einige Menschen, die solche Dinge gemacht haben, die dann dadurch wieder bekannt wurden und die dann wieder eingeladen wurden und so weiter. Ja. Also das ist schon eine Möglichkeit, sich wieder von sich sprechen zu machen, sagen wir es mal so. Ich kenne natürlich Herrn Albig von Parteitagen in Schleswig-Holstein und ich war ja in Schleswig-Holstein, war ich ja Abgeordneter für Schleswig-Holstein. Und daher kenne ich ihn. Also von daher, ja, ich kann nichts zu seiner Persönlichkeit sagen, aber hier in Schleswig-Holstein war er jedenfalls eine Zeit lang ein wichtiger Mensch. Da war ja Ministerpräsident.
Der wird dann jetzt also aufgrund dieser Äußerungen häufiger gegoogelt worden sein. Und dann stößt man auf seinen Wikipedia-Beitrag und liest da gleich ganz oben, dass er ein Lobbyist ist. Und zwar ein Lobbyist der Tabakindustrie für eine Zigarettenfirma. Was heißt das für seine Glaubwürdigkeit?
Das ist ja für einen Lungenarzt ganz interessant. Ja, den kann man offenbar beschäftigen, wenn man genug zahlt. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also Politik ist käuflich. Parteien sind ohnehin käuflich. Die brauchen ja, wenn sie mal auf Parteitage gehen, wenn sie sehen, wie die sich sponsern lassen von der Industrie. Wir haben eine institutionelle Korruption, die bei den Parteien anfängt. Über die Parteien kann man Karriere machen. Und Parteien stellen die Kandidaten auf. Die einzigen Kandidaten, die wir dann nachher wählen können für den Bundestag und auch für andere Kabinette oder für andere Parlamente, die kommen von den Parteien. Das sind keine direkt aufgestellten Kandidaten, sondern das sind alles Parteikandidaten. Das heißt, wer hat eigentlich die Parteien gewählt? Denken Sie an En Marche, denken Sie an Frankreich. Wenn Sie viel Geld haben, machen Sie eine Partei auf. Und dann haben Sie jetzt den Spitzenkandidat, ja, einen gut aussehenden jungen Menschen dahin. Und dann kaufen sie die Medien und dann haben sie ihren Ministerpräsidenten. Das ist Theater, was man uns vormacht. Das hat mit Demokratie nichts zu tun. Und dieses Theater, das ist wie eine Werbeshow. Und das gilt für alle Parteien. Wissen Sie, wenn ich die Politik in der Hand haben will, dann muss ich mich auch um die Opposition kümmern. Denn das kann ja passieren, dass die Opposition plötzlich regiert. Also ich muss rechtzeitig dann auch meine Leute in die Opposition reinkriegen. Die wären ja dumm, wenn sie das nicht machen. Wenn die Privatwirtschaft oder die großen Banken und die Investmentgesellschaften und wer da alles im Spiel ist, wie BlackRock und Vanguard, wie sie alle heißen, die gucken doch, dass sie ihr Geschäft absichern können, dass sie das verstetigen können. Und da brauchen sie dann ihre Politiker und die Politiker kann man kaufen. Die müssen sich gar nicht mehr um die Menschen kümmern, die müssen sich nur noch darum kümmern, dass sie häufig in der Zeitung sind oder im Radio oder im Fernsehen.
Sie haben ja über das politische Erbe von Willy Brandt gesprochen.
Ja.
Lassen Sie uns da nochmal nachhaken. Es ist ja schon signifikant, dass ausgerechnet die AfD bei den vergangenen Landtagswahlen die Partei der Arbeiter gewesen ist und die Partei derjenigen, die nicht so viel Geld verdienen. Das ist doch eigentlich die SPD. Wie kommt es jetzt zu diesem Wechsel von SPD zu AfD?
Ja, die AfD hat es erkannt, dass es viele Leute gibt, die sich verlassen fühlen, die nicht mehr keine Heimat mehr finden in der SPD zum Beispiel. Und bei den Linken auch nicht. Da gibt es genau das gleiche Phänomen. Und das heißt, man spürt es und man weiß es in der Gesellschaft, dass diese Partei eine Partei ist, wo die Minister anschließend zu den Energiekonzernen gehen, zu den Autokonzernen gehen, Chefs in der Krankenkasse werden, wo es die Drehtürpolitik gibt. Das ist ja in den großen Parteien überall der Fall und den kann man doch nicht trauen. Wenn dann Kanzler von BlackRock kommt zum Beispiel, das ist doch wahnsinnig. Wir haben solche Entwicklungen ja in allen Parteien, diese Drehtürkarrieren. Und manchmal gehen die Industrie und kommen dann nachher noch wieder. Von der Politik in die Industrie, von der Industrie wieder zurück in die Politik. Und wenn das denn noch Rüstungsfirmen sind oder Pharmafirmen, also es gibt da ja wirklich, wenn man das mal betrachtet, was ich so alles erlebt habe an Leuten, was die hinterher dann gemacht haben, wie die sich verkauft haben, da kann ich das gut verstehen, dass die Leute eine Sehnsucht, die dann, wenn das von einer Partei aufgegriffen wird, dass sie das nicht so macht und dass sie das auch bekämpft und dass sie dann jedenfalls so tut, als ob sie das bekämpft, obwohl sie ja auch jemand von Goldman Sachs in ihren Reihen haben. Vielleicht tun die nur so, aber damit kriegen sie erstmal Stimmen. Und Parteien wollen Stimmen haben, wollen Macht haben. Und da sagen sie alles, was dazu führt, dass sie das kriegen.
Thorsten Albig hat ja nicht nur diese Forderung nach einem Ende der Brandmauer in den Raum gestellt, sondern den Sozialdemokraten auch empfohlen, sich mehr an dem dänischen Vorbild zu orientieren. Also vor allem auch an der dänischen Migrationspolitik der Sozialdemokraten. Das würde bedeuten, keine offenen Türen mehr, sondern klare Kante, harte Grenzen gegen Migration. Wäre das ein Weg für die SPD?
Das war damals schon bei der SPD, war das schon, dass man qualifizierte Leute durchaus, dass man denen so eine grüne Karte gibt, also dass man denen so eine Arbeitsgenehmigung gibt, wenn Leute, die man braucht. Und wir haben ja gute Erfahrungen gemacht in den 60er Jahren, 50er Jahren mit den Einwanderern, die wir hatten, die dann alle die schönen Restaurants aufgemacht haben aus Griechenland und aus Italien. Und das war ja wichtig für unser Wirtschaftswunder, dass wir Gastarbeiter hatten damals mal. Und das waren ja qualifizierte Leute häufig, die da kamen, die sofort auch viel gearbeitet haben. Und sowas, wenn da Arbeitskräftemangel ist, dann ist das natürlich eine kluge Strategie. Was wir erleben, das ist ja, dass man uns heute einfach Busse voll junger Männer dann einfach hierher schickt, die nicht so richtig wissen, was sie hier tun können und was sie hier tun sollen. Und die dann einfach, die dann durchgefüttert werden und die dann hier auf unsere Kosten leben. Und das ärgert die Leute natürlich. Und das sind ja Menschen, da gibt man sich gar keine Mühe, sie irgendwie zu integrieren und in den Arbeitsprozess zu kriegen. Das müsste man natürlich schon vorher machen, dann, wenn man Leute holt. Das haben alle Staaten, die erfolgreich sein wollen, haben die Politik so gemacht, dass sie praktisch gesteuert Leute reinlassen, dass sie sagen, ja, gerne, aber dann müsst ihr nachweisen, dass ihr hier auch dann arbeiten wollt, müsst innerhalb einer gewissen Zeit die Sprache lernen und so weiter. Dann kann man Bedingungen stellen. Die wollen ja schließlich dazugehören.
Das ist interessant, dass Sie das sagen. Sie haben ja von Gastarbeitern als Positivbeispiel gesprochen, aber auch von Bedingungen. Es gab damals ja Bedingungen und Gastarbeiter hießen Gastarbeiter, weil sie für eine gewisse Dauer in Deutschland bleiben sollten. Das war aber dann nicht mehr der Fall, sondern sie sind hier geblieben. Und wenn Sie von einem positiven Beispiel sprechen, könnte man schon überlegen, ob die türkische Community sich, so wie sie sich entwickelt hat, wirklich integriert hat, ob sie in den 90er Jahren integriert war oder ob sie heute integriert ist. Auch vor dem Hintergrund von massivem Schusswaffengebrauch von türkischer Mafia aktuell in Berlin mit über 500 Schüssen im vergangenen Jahr. Also ist das vielleicht eine Augenwischerei, dass man eher sagt, also die Gastarbeiter der 50er, 60er Jahre, das lief ja gut. Vielleicht lief das auch nicht gut.
Ja, da war keine Schießerei, da waren ab und zu mal Messerstechereien bei temperamentvollen Leuten. Das gab es wohl damals auch schon. Aber so Schießereien, das ist mir nicht mehr in Erinnerung. Aber das ist natürlich ein Problem. Wenn Menschen in einem Ghetto leben und wenn Menschen so ein Ghetto aufmachen, wenn man das so macht, dann wird es problematisch, immer. Dann gehören sie ja eigentlich nicht dazu, sondern haben sie eine Subkultur innerhalb der großen Gemeinschaft. Und das wird dann natürlich immer Konflikte geben. Also das ist ein Problem. Da muss man dann schon überlegen, wie kann man das machen, dass wenn Menschen kommen, die hier arbeiten wollen und die hier ihre Kinder großziehen wollen, wie man das macht, dass man die gleiche Sprache spricht und dass man die Werte gegenseitig respektiert. Also da gehört eine ganze Menge dazu an Integrationsarbeit. Aber wer macht denn sowas? Da gibt es ein paar NGOs, die kriegen dafür Geld. Aber ob das wirksam ist und ob da ein Interesse dran spricht, diese Leistung in Anspruch zu nehmen, weiß ich nicht. Also das ist eine Sache, das ist ein Thema, wo ich mich nicht so viel drum gekümmert habe. Aber ich habe jetzt das Gefühl, dass da wirklich sehr viel, ja, dass es absichtlich gemacht wird, um die Bevölkerung zu polarisieren. Das ist ja Fremde ja, Fremde nein, ist ja so ein ganz starker Streit in der Bevölkerung. Und ich finde, das gehört eine Diskussion dahin in die Politik auch, dass man versucht, wie lösen wir solche Probleme, wie machen wir das? Und das wird ja richtig tabuisiert, das Thema. Von der einen Seite wird gefordert, überhaupt nicht oder ganz stoppt das jetzt endlich. Und die andere Seite, die sagt, die können alle kommen. Und das ist eine ganz starke, gewollte Polarisierung meiner Meinung nach. Die ist unvernünftig.
Würden Sie so weit gehen, dass die Zuwanderung seit 2014 und dann in den folgenden Jahren Teil einer gewollten Polarisierung ist?
Ja, das glaube ich. Denn wenn Sie das mal angucken, diese vielen Dinge, die verwirrt werden, wo die Bevölkerung durcheinander gebracht wird. Ich denke nur an diese ganze Gender-Diskussion und an dieses, was man den Kindern jetzt beibringt über Frauen und Männer. Und das wird babylonisch bei uns. Wir wissen, die ganzen Werte, die früher nicht diskutiert werden mussten, wie man mit Gästen umgeht, nicht? Und was die Gäste auch für Pflichten haben, wenn sie einen besuchen. All diese Dinge, die waren selbstverständlich. Und wie die Rolle von Männern und Frauen ist, das ist so massiv und in kurzer Zeit so schnell ist das durcheinandergebracht worden. Auch bei der Politik weiß man ja nicht mal, was rechts und links ist. Das geht alles durcheinander. Ich kann das, wenn ich das überlege, das kann nicht von selbst gekommen sein. Das kann nur dadurch gekommen sein, dass es über die Medien und über irgendwelche Förderungen, ich denke an Herrn Soros und an andere, dass da das gewollt ist. Und das schwächt natürlich eine Gesellschaft. Teile und herrsche ist das Mittel gewesen, immer. Wenn man Menschen kontrollieren will und wenn man sie beherrschen will. Und ich glaube, bei Covid haben wir es ja auch erlebt. Nicht? Die Covidioten einerseits und die anderen Braven, die Solidarischen auf der anderen Seite. Überall wurde die Gesellschaft geteilt. Und das ist noch so ein Thema.
Springt die SPD über die Brandmauer? Das war ein Vorschlag des Ex-Ministerpräsidenten Thorsten Albig. Das war der Anlass für eine angeregte Debatte mit Wolfgang Wodak. Vielen Dank.
Gerne.